Herzlich willkommen bei den Leseohren. Wir besprechen heute das Buch Wunderzeit von Katalin Dorian Florescu. Der Roman Wunderzeit von Katalin Dorian Florescu ist eine rührende Hommage von einem Sohn an seinen Vater und ein Stück Jugendgeschichte aus der Ich-Perspektive. Am Anfang des Romans sitzt der 15-jährige Alin mit seinen Eltern an der rumänisch-jugoslawischen Grenze fest. Vor wenigen Minuten ist der Vater im gelben Zollhaus verschwunden. Die Mutter und der Sohn sitzen im Auto und warten. Die Minuten vergehen in Stunden. Zeit genug, um einen ganzen Roman zu erzählen. Die Wunderzeit, die der Roman davon handelt, fängt nämlich 5 Jahre früher an. Der Alin und sein Vater dürfen auf Italien reisen, wo die seltene Muskelkrankheit vom Alin soll behandelt werden. Die Reise ist nur möglich, weil der Vater gute Beziehungen hat. Als Hausverwalter muss er der Miliz immer wieder Informationen über die Mieter liefern. Zwar versucht er niemandem zu schaden und verratet nur unwichtige Details, die niemand belastet. Aber als Dissident würde er im Westen trotzdem nicht durchgehen. Der Vater leidet unter dem Sozialismus. Er will unbedingt ausreisen. Immer wenn der Obergenosse, also der Ceausescu, am Fernsehen kommt, wird der Führzündrot im Gesicht und regt sich auf. Also jeden Abend. Italien ist vom Fellini sein Film La Dolce Vita geprägt. Die Männer sind souverän, die Frauen erotisch und die Leute unheimlich hilfsbereit. Von Italien aus nehmen der Vater und sein Sohn den Flieger nach Amerika. Im Land der Träume werden die beiden aber bitter enttäuscht. Bei einer rumänischen Auswandererfamilie erleben sie den harten Alltag von denen, die es nicht über die unterste Stufe rausgeschafft haben. Die Bronx sind brutal, schäbig und herzlos. Darum gehen die beiden nach dem Alin seiner Operation wieder zurück. Und das bricht der Mutter fast das Herz. Sie hat fest damit gerechnet, können anzureisen. Und überhaupt, nur Verräter und Irre kommen wieder zurück auf Rumänien. Der Alin erlebt nochmal 4 Jahre von der Pubertät in seiner rumänischen Kleinstadt. Er erlebt Badeausflüge, schwärmt von der hübschen Geschichtslehrerin und verliebt sich so richtig. Dann schafft die Familie ein zweites Mal mit Reisepass an die Grenze. Und sobald sie die überschritten haben, hört der Roman auf. Wie das Erstlingswerk von Katalin Florescu doch einige autobiografische Züge hat, kann man davon ausgehen, dass die Familie nicht mehr zurück auf Rumänien ist. Der 40-jährige Autor lebt nämlich als Schriftsteller und Psychologe in Zürich. Ja, ich würde gerne gerade mal starten mit einer Befindlichkeitsrunde. Mit mir da in der Runde sitzen der Robert Czerny, der Simon Fehlmann und der Alain Moron. Mein Name ist Eva Schlesinger. Ja, Robert, wie ist es gegangen, als du das Buch gelesen hast?
Fellini-Film trifft es eigentlich ziemlich gut. Das Buch ist ein Buch, das aus einer kindlichen Perspektive geschrieben ist. Und man darf nicht zu viel Reflexion von diesem Buch erwarten, sondern es ist wirklich so die Kinderperspektive. Unvoreingenommen geht sie auf die Reise, nimmt ganz viel wahr und das ist eigentlich noch schön, auch so das Eintauchen und all die Einflüsse auf sich wirken zu lassen. Wie ist es mir gegangen? Vielleicht, wenn man so ein bisschen hektisch ist, verträgt man es fast nicht zu der Ruhe, wo man ein Kind hat oder so. Es ist kein Actionbuch. Aber wenn man sich darauf einlädt, ist das eigentlich ein wunderbares Werk, wo eine wunderbare Reiseerzählung, wo sehr viele schöne Bilder zeigt.
Simon?
Ja, schon das Cover vom Buch spricht mich sehr an. Also es ist etwas, was ich sofort in die Hände würde nehmen, wenn ich in einem Buchladen wäre. Es sind so nostalgische, leichten Sepia-Töne, farbene Fotografien von Amerika, von einem Zug oder einem Rauch, wo wahrscheinlich ein rumänischer ist, ein Vater, ein Sohn, eine Vespa drauf. Bei der Lektüre habe ich so die Nostalgie schon auch miterlebt und so habe ich auch die heutige Kindheit zurückerinnern. Aber gleichzeitig ist es ab und zu so ein bisschen schleppend gewesen, ab und zu so ein Banalitätsverdacht. Ich habe mein Urteil über das Buch nicht ganz gefällt und vielleicht wird mir nach dieser Stunde noch das eine oder andere Urteil kommen.
Ja, ich würde sagen, der alle fällt noch in der Befindlichkeitsrunde.
Gut.
Mal schauen, wie das Urteil dann rauskommt.
Ich kenne zwar Fellini-Filme nicht, aber ich habe mal gehört, sie haben sehr leidenschaftlich gemacht, was man vom Buch sicher nicht kann behaupten. Es ist ja in den Medien als gute und mitreißende Erzählung auch übergekommen. Das hat mich halt nicht so gepackt. Ich bin halt so in ein paar Stereotypen gestolpert, die mich dann so ein bisschen beschäftigt haben. Zum Beispiel, ich möchte erst mal etwas zitieren. Wenn die Erde...
Jetzt kommst du schon mit dem Zitat.
Das ist Teil von meiner Meinung. Wenn die Erde einen Spalt kriegt, muss man sich aus dem Staub machen. Wenn die Mädchen ihn zeigen, bleibt man lieber bei der Sache.
Hör auf, das hast du im Internet gelesen.
Das
ist genau die Stelle, wo ich dran sitze.
Das darf ich, oder?
Ja, aber ich habe deine Meinung wollen, weil du nicht die von
ich brauche ein paar Argumente für meine Meinung.
Ja, du hast jetzt zuerst mal sagen, wie es dir geht. Noch nicht fundiert Roman niederschmettern.
Gut.
Also dir ist nicht gut gegangen, was du gelesen hast?
Ja, gut gegangen ist mir eigentlich schon. Mir hat das Buch nicht gefallen.
Ja, gut, das ist meine.
Ich habe zu wenig aufs Buch eingegangen.
Das ist doch eine Unterstellung. Also wieso will ich jetzt so viel
Bier
zu wenig aufs Buch eingegangen?
Nein, wir können das verstehen.
Ich sage einfach, Amerika Doppelpunkt, hier lebt ein Helden. Das sind Sachen, die ich schon 250 Mal gehört habe. Das weiss man. Amerika kennt eine Heldenverehrung. Das Buch ist aus der Froschperspektive geschrieben. Es ist aus der Froschperspektive analysiert. Und das finde ich einfach naiv.
Du, ich glaube, zu Amerika kommen wir dann noch. Ich möchte gerne mit einem ganz anderen Aspekt anfangen. Und zwar der, der mich am meisten berührt hat. Das ist ein Buch, wo sehr, sehr stark die Beziehung zwischen meinem Sohn und seinem Vater rauskommt. Da ich weder Sohn noch Vater bin und das so nicht erlebt habe, finde ich es einfach wunderschön, dass das mal so in einem Roman zur Geltung kommt. Ich möchte auch etwas lesen, und zwar die ersten Sätze von diesem Buch. Das gelbe Zollhaus hat Fenster und mehrere Türen gehen auf und wieder zu. Vater findet bestimmt einen Ausgang. Den halten sie bestimmt nicht fest. Vater ist großartig, wenn es darauf ankommt. Und jetzt kommt es darauf an. Jetzt sitzen wir nicht im Kino, wir sitzen in der Realität. So sieht sie also aus, die Realität. Und Vater kennt sich gut damit aus. Er wird es schaffen, aus diesem Häuschen dort vorne herauszutreten. Er ist zu schlau für sie. Er hat uns schließlich einmal nach Amerika gebracht. Er wird es schaffen und die Geschichte wird gut ausgehen. Ich finde, der Anfang zeigt sehr schön, wie fest der Erzähler in dem Roman auf seinen Vater setzt. Der Vater wird es machen. Er hat auch ganz eine intensive Zeit, wo die beiden miteinander leben, wo sie sicher auch noch mehr zusammenschweißt, als die beiden eh schon zusammengehören. Ihr seid alle drei Söhne. Ich möchte gerne mal von euch wissen, ob das etwas ist, wo man so kann erleben kann, oder ist das sehr idealisiert?
Das ist tendenziell etwas, was man so nicht erlebt. Also, der Vater ist ja eigentlich normal, in einer normalen Durchschnittsfamilie immer so eine komische, ominöse Figur. Die geht immer arbeiten, verdient Geld, man weiss, dass sie da ist. Ist aber nicht so präsent. Ich sehe da in diesem Buch einen extrem präsenten Vater, wo wirklich eigentlich ziemlich viel eigentlich auch auf sich nimmt und ganz viele Risiken eingeht für seinen Sohn oder auch für seine Familie.
Also ich glaube, ich kann mich mit dir schon mehr identifizieren als Robert. Also erst der Vater als Institution, als festen Wert, als Fels in der Brandung. Oder? Das habe ich natürlich jetzt in meiner Kindheit auch ein bisschen erlebt. Oder? Erst der Vater, der vorangeht, der die Sachen an die Hand nimmt, der in den Ferien Italienisch redet und verhandelt und tut und macht und sich aufregt und hersteht. Und ebenso daraus entsteht ein Gefühl von einer Aufgabenheit, es kann ihm nichts wirklich passieren, weil der Vater hat die Brandung weg. Oder? Das kenne ich jetzt sehr gut. Und das finde ich eigentlich noch die Stärke von diesem Buch, die Beziehung. Oder? Weil man merkt, aus der, das, was er beobachtet, aber nicht gross kommentiert, merkt man halt schon, und dass das nicht einfach ein Fels ist, der Vater, sondern noch ganz viele Schattierungen und Unsicherheiten hat. Und man kommt auch noch die Lebensgeschichte von diesem Vater mit. Über. Das habe ich jetzt wirklich eine Stärke vom Buch gefunden. Aber ich finde das nicht eigentlich Fan von der Realität, wie ein Kind erlebt, vielleicht auch, entspricht halt auch einer Sehnsucht, oder? Wo die Realität halt oft nicht so ist, oder? Das war bei mir auch nicht nur so gewesen, oder? Man hat natürlich den Vater anders gesehen, oder eben auch nicht gesehen, wie du gesagt hast, also abwesenden, oder?
Ja, ich habe durchaus auch die Zeit, wo ich den Vater verehrt habe, auch die Zeit, wo ich unbedingt das werden wollte, was mein Vater war. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich jetzt auch noch habe ich Respekt, je länger mehr, von der Leistung von meinem Vater. Und das ist das, was im Buch natürlich auch schön durchkommt, so die Beziehung zum Vater, wo es durch dick und dünn geht. Und die Mutter spielt eher so ein bisschen sekundäre Rolle. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Krasse Statement.
Wow, da sind wir uns ja schon mal einig. Gut, dann ich denke, ein Punkt, wo wahrscheinlich kritischer jetzt wird diskutiert werden, ist die Sprache, oder? Die Sicht vom Jugendlichen. Ich habe vorher schon mal so ein bisschen naiv gehört. Also es ist natürlich die Sicht von einem Jugendlichen, die Sprache von einem Jugendlichen, also die Sprache nicht unbedingt von einem Jugendlichen, aber die Art und Weise von den Gedanken, wo schon eher auch untypisch sind. Also wir haben, glaube ich, nicht so viele Bücher gelesen, wo jugendliche Erzähler
Also ich finde, das macht Spannung, ein Stück weit von dem Buch aus, ist, dass man es ein bisschen miterlebt, das Anwachsen von einem Jugendlichen, seine ersten Erfahrungen und immer so ein bisschen den Blickwinkel auch auf die Erwachsenen. Die Erwachsenen sitzen immer so ein bisschen am Stubentisch und duscheln über Kommunismus, über Ceausescu. Und es ist immer so ein bisschen die Kinderperspektive. Und finde ich wahnsinnig spannend. Auch, also das Buch geht ja einerseits ja um das Anwachsen von dem Bursch. Und auf der anderen Seite geht es auch ein Stück weit auch so ein bisschen das Gegenüberstellen aus einer kindlichen Perspektive von zwei Systemen. Zwei politischen Systemen eigentlich auch. Also und er macht das ohne zu werten, sondern einfach wirklich nur schauen und finden, ja. Und man merkt irgendwie, da gibt es doch Ähnlichkeiten. Und das ist ja dann, das finde ich eine extreme Stärke vom Buch, dass es so ein bisschen kindliche Perspektiven zeigt.
Aber eben, es gilt natürlich in die Richtung von Sachen, wo nichts Neues bringen, oder? Also jetzt zum Beispiel vom ganzen Sozialismus und vom Umgang von Menschen mit dem Sozialismus, oder das Janusköpfige, was er hat. Also einerseits einfach, dass man das hasst und andererseits, dass man sich irgendwie muss mit der Herde mitgehen, sonst geht man runter, oder? Und, also, mir hat es auch noch herzig gedünkt, auch noch verlierend gedünkt, aber es hat nicht so viel Spannung erzeugt, oder? Oder höchstens dort, also, was mir dann wieder interessant gedünkt hat, ist, also, eine breite Runde ist die ganze Sexualität. Das hat mich irgendwie noch so packend gedünkt. Und irgendwie auch noch so etwas Neues, eine andere Perspektive, auch weil das jetzt schon relativ weit weg liegt, oder? Was man als Kind so verspürt hat und was doch was eigentlich wie eine Erwachsenung ist, aber gleich wieder ganz anders.
Was ich immer wahnsinnig finde, wenn er so eine sexuelle Angelegenheit schreibt, dann leitet er sie immer ein am Anfang von einem Absatz und dann geht es erstmal noch 5 Seiten, schweift raus und dann ist eigentlich die ganze Geschichte auf einer halben Seite eigentlich abgehandelt. Also es hat mich recht komisch gedunkt teilweise. Er macht immer sehr schöne Ausschweifungen, wenn du etwas wissen willst. Alle?
Also gut, ja. Bei den sexuellen Ausschweifungen sind wir gewesen.
Nein.
Ich finde es ich finde es verklemmt. Eben, ich habe vorher da kurz zitiert. Bei mir ist nicht der Funke gesprungen. Also auch mit dieser Geschichtslehrerin. Also erstens ist das für mich nicht unbedingt die Sicht von einem 10-jährigen Bub. Und das ist da hauptsächlich, oder? Der Bub ist 10-jährig. Bis 15, ja. Und ich weiss auch nicht, ich has einfach, von der Sprache her hat es mich nicht gepackt. Also ich habe da nicht irgendwie das nicht hervorragend gefunden. Das ist für mich jetzt nicht eine Glanzleistung gewesen, erzählerisch. Mich hat es wirklich nicht gepackt.
Mal.
Also in dem Fall ist die Sprache, eben weil sie gerade die Jugendsprache ein Stück weit auch ist, oder die Sicht von dem Jugendlichen.
Wir haben auch schon Bücher gelesen, wo es vielleicht ein bisschen derb zu und her gegangen ist mit der Jugendsprache. Aber mich dunkt das eben nicht, das ist ja nicht derb, es sind ja nicht sind jugendspezifische Ausdrücke, die da, es ist nicht grusig, es ist einfach, mich dunkt es ist so aus einem Filter von einem, wie alt ist der Schriftsteller, 40, wie du gesagt hast, oder vielleicht ein bisschen jünger, der das Buch geschrieben hat. Mich hat es nicht gepackt, eben, mich dunkt zum Teil, hat es mich platt dunkt, also die Beschreibungen platt. nicht aussagend. Und was mir eigentlich am besten gefallen hat, ist zum Beispiel mir der Schluss oder auch so gewisse, so in Amerika, wo es eigentlich mehr so ein bisschen beschrieben worden ist. Also weniger, wo man so ein bisschen analysiert hat, sondern mehr so ein bisschen, wie man ganz einfach beschrieben hat oder wie näher beschrieben hat, wie so die Sachen laufen, eben am Schluss zum Beispiel mit dem Zoll und so. Das hat mich interessant gedacht. Aber die Analyse jetzt zum 10-Jährigen, wie der Sozialismus funktioniert oder über
das. Aber das ist auch kein 10-Jähriger.
Das kann vermutlich interessant sein, aber hat für mich jetzt nicht eine Relevanz. Also, das ist jetzt okay, ja, das, aber das ist nichts bahnbrechend für mich, das hat mich nicht gepackt. Also, da habe ich jetzt nicht schlaflose Nerven gehabt.
Ja, also um Himmels Willen.
Ja, man kann ja auch ein Buch dann lesen und dann legt man es nicht weg. Also tut man es nicht weglegen. Ich bin x-mal eingeschlafen und bin reingenickt und so. Es war so ein bisschen schleppend gewesen, das Ganze.
Ja, also dann, das ist deine Wahrnehmung. Ich finde, er braucht eben relativ schöne Bilder, um Sachen zu beschreiben. Also von Platt kann ich jetzt vielleicht stellenweise allenfalls, aber ich finde, also was mir zum Beispiel extrem geblieben ist, ist, er beschreibt, wie der Wind in die Vorhänge bläst und die Vorhänge sich so bauschen und das sieht aus wie ein Stoff, der über schwangere Bäuche sich wölbt. Also das ist, musst du mal auf die Idee kommen. Das ist jetzt sicher nicht schon 100 Mal in der Literatur verwendet worden. Also ich finde, es finden sich doch einige Formulierungen und vor allem so Bilder, wo du merkst, da kommen Gedankengänge, kindliche Gedankengänge vermischen sich mit denen von einem Jugendlichen, mit denen von der Erwachsenenwelt. Und so die eigene Schlussfolgerung, die er daraus zieht, finde ich sehr spannend, finde ich auch sehr fein. Er ist wirklich nichts an diesem Buch. Es ist ein feines Buch, ganz ein feines Buch.
Und natürlich bringt sich der Autor auch rein, also mit seiner Meinung. Also es ist natürlich auf der einen Seite die kindliche Perspektive und so vielleicht die Analyse müssen wir halt schon am Autor zugestehen, der vielleicht dann ein bisschen älter ist und dort das eine oder andere kritische Sichtweise halt auch zeigt auf auch beide Systeme, was halt eigentlich nicht bezwecken mit dem Buch, dass man irgendwie Ich habe irgendwie so die Situation, wo sie ja zurückkommen von dem Amerika und alle finden, ja nein, wieso kommen die zurück? Wieso sind die nicht in Amerika geblieben? Ich meine, er ist einfach ein Schlappschwanz, oder? Er schafft es nicht, irgendwie in dem Amerika zu bleiben und seine Frau auch noch auf das Amerika zu kriegen, sondern er kommt zurück und wieso kommt er zurück? Weil irgendwo auch merkt, dass es irgendwo halt nicht, dass die Hoffnung Amerika, für viele Leute ist Amerika meist eine grosse Hoffnung, wo dann irgendwie einfach mal verpufft und merkt, ah, da gibt's noch Realität, da gibt's auch Menschen, da gibt's auch Probleme, wie überall eigentlich auf dieser Welt. Und echt so ein bisschen das aufzuzeigen mit einem sehr feinen Gespür für so ganz kleine Mikro-Details, das finde ich extrem stark.
Ich würde gerne, dass Amerika nachher noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ich glaube, da hatten alle sicher auch noch etwas zu sagen. Zuerst vielleicht aber nochmal ein bisschen Musik. Italienische. Wir sind wieder zurück. Ihr hört Leseohren. Wir besprechen das Buch Wunderzeit von Katalin Dorian Florescu. Wir haben angekündigt vor der Musik, wir werden über Amerika diskutieren. Ich lese gerade mal die Szene, die beim Anlesen so viel Ärger erregt hat. Amerika. Das Schöne daran war, hier lebten die Helden. Es gab einen für jede Lebenslage. Für über der Erde, für sehr weit über der Erde und für unter der Erde. Flash war zuständig für sehr weit über der Erde, während Batman über der Erde und darunter kämpfte. Versteckten sich die Bösen hoch oben in den Wolkenkratzern, dann kroch Spider-Man dahin. Nur Superman, der konnte alles. Der war mein Liebling. Ja, so fängt ein bisschen Amerika an für den Ich-Erzähler, für den Alin. Er tut ein bisschen Fernsehen schauen, dass er dort in Amerika der Bronx kommt aus dem Haus, weil es viel zu gefährlich ist. Die Amerika-Erfahrung ist ja ziemlich schauderhaft für Vater und Sohn. Ja, ich eröffne das Feld.
Ja gut, der Vater hat natürlich dann auch so zwei, drei Jobs, die nicht gerade unbedingt so toll sind. Er ist immer Geld eintrieben zum Beispiel. Er muss dort in den Ghettos mit einem Kollegen zusammen Geld eintrieben. Und dann wohnen sie auch bei den Rumänen. bei diesen Rumänen-Kollegen. Und das ist auch eine ganz eine komische Beziehung, die das Bärli hat. Was wir eigentlich gefallen haben, ist so ein bisschen, es gibt so ein bisschen einen Abschied über das Wrestling. Also das Wrestling, sie sind sehr fasziniert von dem Wrestling, dass da zwei so aufeinander raufgumpelt. Sie schauen zu begeistert Fernsehen und sie schauen ja sowieso sehr viel Fernsehen dort. Farbfernsehen, ich denke, das muss jetzt für die Rumänen muss es eine unglaubliche Erfahrung sein. Das amerikanische Fernsehen im Vergleich zu dem rumänischen Ostfernsehen. Sie sind also sehr fasziniert und das Erlebnis als solches, ja klar, sie kommen zurück nach, in Ost, nach Rumänien und es macht ein bisschen den Eindruck, als wäre das traumatisierend gewesen.
Ja, also offensichtlich ist das nicht gelungen, wo das Ziel gewesen wäre, nämlich Fuss fassen zu Amerika und die Mutter so schnell wie möglich nachholen. Warum hat das nicht geklappt in dem ersten Anlauf? Robert?
Wieso das nicht klappt? Ich muss das eigentlich vorher so ein bisschen anfangen auszuführen. Man steckt ganz viele Hoffnungen in ein Land, in eine Zukunft und weiss aber gar nicht so viel Bescheid eigentlich drüber und kommt dort an und merkt, da ist es nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Da gibt es ganz viele Lüge, ganz viele Arbeitslosigkeit, also ganz viel Schlechte. Und was es ja auch gibt, also man hat so die Erfahrung, wie man es beschreibt, in der Bronze, man kann nicht einfach auf die Straße in der Nacht. Man wird überfallen und so.
Robert, vor allem die Situation, oder? Ist es ja, also, es sind ja Millionen von Einwanderern, sind in Amerika eingewandert, oder? Aber die haben die Zelt abgebrochen, die hätten nicht mehr zurück können, oder? Die haben das letzte Geld ausgegeben für die Überfahrt und die wären in die total, also, die haben nicht mehr zurück können, oder? Und haben einfach um zu verrecken, dort müssen Fuß fassen und sind und dann eben ganz unten einschüttet und dann geblieben oder haben sich wirklich erst dort auch so ein bisschen die Träume können verwirklichen. Er hat aber wieder zurück ins gemachte Nest können, oder? Wo er sich eigentlich ja recht gut eingerichtet hat, wo seine Frau war, seine Familie war, oder? Mhm. Also es hat dort einen Schritt gebraucht, dass er gesagt hätte, okay, jetzt seine Frau, jetzt kannst du rüberkommen und der hat noch nicht gross aufgebaut, oder? Es wäre einfach ein langer, langer Kampf worden, oder? Und das hat er gemerkt. Und er scheint mir auch ein Mann zu sein, die Frau ist total im Hintergrund, aber er scheint mir auch ein Mann zu sein, der ohne seine Frau recht verloren ist. Obwohl, in der Beschreibung vom Kind, die sich dauernd bekämpfen, aber Grossmutter sagt ja mal, oder? Eben ja, sein Vater sagt dem Enkel, sein Vater sei halt so ein Typ, der könne nicht ohne seine Frau sein, das gehe nicht, oder? Mhm. Und er ist schon eher von dem Typen sensibler, ja, ein kleiner schwacher, sensibler einfach, wo nicht den Biss hat und für das die Rücksichtslosigkeit, die es braucht, vielleicht in Amerika als Einwanderer, wo es ein bisschen braucht, für schnell raufzukommen, oder?
Ja, und es braucht, was du gesagt hast, einen gewissen Grad der Verzweiflung und das ist ja beim Vater nicht so gewesen, der ist zwar regimekritisch gewesen, aber er hat einen guten Job gehabt. Ich denke eher so ein besserer Job in Rumänien. Er ist ein Hausabwart gewesen, oder ein besserer Hausabwart. Er hat sich da so mit, so in einer Liegenschaft, hat er sich auch dann müssen das Zeug organisieren. Und, es hat wahrscheinlich ihm, so wie das beschrieben wird, der Job ziemlich auch noch gefallen. Also er ist auch kein Dissident gewesen, sondern er hat sich, so wie das Staat relativ gut können einrichten, zwar in einer kleinen Wohnung gelebt, aber dort in Rumänien leben wahrscheinlich noch viel auf kleinem Raum, aber der Leidensdruck ist wahrscheinlich dann nicht so gross gewesen, dass er jetzt in Amerika alles durchgemacht hat und ums Verrotten hat wollen bleiben.
Also meine, aus der Perspektive vom kleinen Bub oder vom Jugendlichen, ist ja das Rumänien eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Man geht am Wochenende, geht man am Fluss, baden und alle sind zusammen und man tut Picknick. Eigentlich ganz viele schöne Bilder von das Rumänien. Jetzt, das wird ja alles ausgeblendet, die abgehauenen Häuser und das ganze Regime-Geschichte, das wird ja alles wie ein bisschen ausgeblendet von ihm. Und das finde ich irgendwie spannend im Sinn von, dass er vielleicht eine objektivere Meinung hat sogar fast, zu beiden Systemen, als das alle haben. Alle in Rumänien finden Amerika, das ist das Größte, oder? Das ist, dort wären alle Hoffnung und dort ist man frei.
Nein, das glaube ich nicht, Robert, kurz, das ist einfach der kindliche Standpunkt, das ist der kindliche Standpunkt und dort sind gewisse Themen überhaupt nicht relevant, also das Thema Einkommen zum Beispiel, die Sicherheit von der Familie, Meinungsfreiheit, das sind als Bub sind das nicht relevante Sachen. Also, ein Beispiel, ich habe eine Arbeitskollegin zum Beispiel, die in Ostdeutschland aufgewachsen ist und sie sagt, sie hat wahrscheinlich nie so eine schöne Jugend können verbringen wie in Ostdeutschland, weil halt relativ viel abgegangen ist. Aber aus der Perspektive von einem Erwachsenen merkst du dann halt die Einschränkungen und es tut dir dann auch so ein bisschen so den Horizont öffnen für die Leute, die halt anders haben in der Welt. Und als Bub kannst du das aber nicht erwarten. Also der ist ja auf einem anderen Level von
Das Leben in einem Gefängnis, das Leben, wo man sich dauernd muss verleugnen, oder? Das ist ja dem Vater auch zur Last gefallen. Also das dauernd müssen sich verleugnen und dauernd die haarsträubende Propaganda bei sich lassen gehen, wo man eigentlich alle wissen, es ist ein totaler Witz, aber niemand darf es eigentlich laut sagen. Oder?
Aber jetzt, das ist, glaube ich, etwas recht brutal. Für ein Kind ist das, ich mache jetzt das gemachte Nest, wo man oft auch gehört, in der DDR ist gesehen, keine Arbeitslosen, keine Neonazi und, wo ein Kind sich jetzt dort relativ gut, also noch wohl ist gewesen, es ist vielleicht so ein Beziehungsgeschäft beschrieben oder so, aber das Erwachsenenalt,
Und das Positive ist auch, das sagt der Bub, das Positive am Sozialismus ist gewesen, dass sich die Leute haben müssen arrangieren, dass sie müssen, sich vernetzen, Networking, und das hätte der Vater sehr gut können. Und ich stelle mir einfach vor, die sind in Amerika, sind selbst isoliert gewesen, in der Stadt, mit den Rumänen, die auch komische Leute sind, wahrscheinlich nicht ganz geschafft haben, sich zu integrieren. Und aus Kindersicht ist das etwas ganz anderes, als jetzt in seinem Dorf, wo er aufgewachsen ist, wenn er seine Kollegen hat, seine Freunde, sein Wald, sein Teich. Und aus dieser Sicht ist es natürlich sehr logisch.
Eben, genau. Und jetzt ist die Frage, und aus der Erwachsenensicht, also der Vater kommt ja aber auch wieder zurück und es ist aber auch nicht das Gälen vom Ei und die Superfreiheit, sondern man ist auch am Gängelband vom, man muss jetzt irgendwie Geld verdienen, es geht immer wieder ein bisschen um Geld und die Kollegen, der Rumänische, die in Amerika sind, verlangen auch etwas für die Miete, dass man dort wohnen und es ist aber immer so ein bisschen auch wieder so ein bisschen das Gängelband rum.
Das ist theoretische Freiheit, die aber praktisch nicht ist, was er versucht,
sich ein bisschen aufzuzeigen. Und das finde ich spannend, genau weil es aus dieser Perspektive macht und nicht so wertend.
Ich denke, das kann man 1:1 übertragen auch auf uns. Also auf den Kapitalismus, das muss nicht in Amerika sein, das kann auch in der Schweiz sein. Rein theoretisch haben wir alle Freiheiten von der Welt, aber wenn du keinen Stutz hast, dann bleibt dann nicht mehr so viel, was du wirklich kannst machen von diesen ganzen Möglichkeiten, die theoretisch da wären.
Das ist überall so.
Ja, eben. Also sag ja. Darum, das ist der feine, leise Seite hier vom Kapitalismus, wo das Buch, also ja, so leise ist er gar nicht.
Die Kritik macht.
Das hat mich jetzt mehr als deskriptiv empfunden. Also das Kind ist ja dort noch erstaunlich, dass eigentlich überall, was herkommt, irgendwie, es findet sie Raum, es findet sie Platz und es leidet nicht unbedingt. Und aber klar, ja, so mehr als Beschreibung verstanden, es ist klar, der Vater muss von Null anfangen, wirklich von Null. Und alles, was er gemacht hat, zählt nichts. Und und das ist natürlich die Startbedingung, oder? Das ist ganz klar.
Also ich sehe überhaupt keine Kritik an Kapitalismus im Buch. Also im Gegenteil, der Sozialismus wird ja permanent lächerlich gemacht. Es wird auch begründet, wieso? Mit dem Obergenossen und mit dem Militärparade, mit dem allen Nonsens, oder? Wo die aufgebaut haben auf dem Ganzen.
Kapitalismus ist doch im Hintergrund als
Alte. Wieso flüchtet ja nach Italien? Nicht wegen bösen Kapitalismus, sondern wie sie genug schlau sind, um zu sehen, dass das auch für die Familie, dass das für die Kinder, dass das auch für alles keine Zukunft
und hat. Und aus wirtschaftlichen Gründen.
Weil es halt einfach, wenn man für alles muss 2 Stunden anstehen. Also, ich meine, in so Länder vor 15 Jahren wie Rumänien, da hast du für ein Stück Brot 2 Stunden anstehen. Ich meine, das sind auch schon auch wirtschaftliche Flüchtlinge gewesen, da zu machen.
Genau, es ist nicht ein massiver, sie haben ja nicht gelitten, sie sind weder verfolgt worden. Klar, es hat
also, eine eingeschränkte Meinung.
Aber im Vergleich zu Dissidenten, die haben wir Angst vor ihrem Leben. Die haben sich eigentlich hier relativ gut mit dem Regime, er hat ja auch Beziehungen zu Regimeleuten und hat sich auch Privilegien können aushandeln, ohne eben den, er hat ja so einen Balanceakt geschafft, der Vater. Aber der ist einfach, der hat wahrscheinlich den, wo er zu Italien war und zu Amerika gleich gecheckt, dass die Zukunft von seiner Familie eher in Europa liegt.
Ich glaube, das ist ein Spiel, das er die ganze Zeit gemacht hat, dass der Plan zu gehen, der ist schon lange bestanden. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der Vater plötzlich zu Italien auf die Idee gekommen ist, es wäre noch schön, nicht mehr zurückzugehen. Ich glaube, das ist der Plan von Anfang an gewesen. Es hat einfach nicht funktioniert, in dieser Konstellation nicht und nicht in dem Land, in dem Amerika, wo sie dann schlussendlich hin wollen.
Und wo es vielleicht so ein unterschwellige Konstruiert ist, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so erlebt ist, oder? Ist ja so ein bisschen, Italien ist ja so die heile Welt und Amerika ist das harte Pflaster, oder? Da frage ich mich ein bisschen, inwiefern es dort noch so ein bisschen dazu dichtet ist. Seit Aalen kommen sie sofort in so eine Familie rein, wo sie ein Teil davon werden. Er kommt, hat irgendwie einen Job, den man noch zusagt und irgendwie, also sie sich schon innerhalb von 1-2 Monaten schon fast total integriert und irgendwie. Und in Amerika ist das pure Gegenteil. Also dort weiss ich nicht, ob es da so ein bisschen zurechtgebogen ist, ob er es wirklich so erlebt hat oder wenn er dort wirklich noch so ein bisschen hat, weil, ja.
Was mir vorhin noch eingefallen ist, vielleicht ist der Vater nicht gerade aufgenommen von dir, ist doch die Diskrepanz, und das kenne ich so ein bisschen aus persönlicher Erfahrung, zwischen Jugendlichen oder der Kindergeneration vom kommunistischen Regime und der älteren Generation. Wo die Älteren, wo du natürlich sagst, Ältere, die sehen einfach alle Probleme, es ist wirtschaftlich schlecht, man kommt keine Jobs über, Papierpapier, all die Sachen. Von der kindlichen Perspektive her, und das keine wirklich so die Argumentation für viele ist eigentlich fast ein bisschen tragisch gewesen, wo die Wende gekommen ist, weil man irgendwie gefunden hat, eigentlich haben wir eine extreme Gemeinschaft und es funktioniert haben und man ist irgendwie so eingebettet in so einem System und das hat sich alles angefangen so ein bisschen auflösen. Das ist schon eine Angst, wo viele Jugendliche dort haben. Das ist auch begründet, also.
Ja, und andererseits muss ich sagen, eben das Land, wo sie gegangen sind, das ist einfach in den 70er, 80er Jahren total zu Boden gewirtschaftet worden, oder? Das ist ja so ein bisschen, ein Mao Zedong-mässig, hat der einfach auf eine völlig überrissene Industrialisierung gesetzt, und das ist einfach total zu Boden gewirtschaftet, und dann muss nachher in den, Anfangs 90er zusammengebrochen ist, war wirklich einfach das Land total abgefragt und auch, also nicht mehr, überhaupt nicht mehr wert gewesen für die meisten von den Leuten. Oder?
Ja, und ein totalitäres Regime, also wie man so wirklich im schwärzesten Buch drin steht, wo wenn man irgendwie in eine andere Stadt reist, kommt man gerade in den Spitzlerfersen über und man wird dann ausgefragt, was man dann in dieser anderen Stadt gesucht
hat. Und gleichzeitig ein bisschen mehr Spielraum, in Jugoslawien hat es noch mehr Spielraum gehabt, von mir hat es einen gewissen Spielraum gehabt. Man konnte alles im Fernsehen schauen, man hat noch etwas mehr von der westlichen Welt mitbekommen. Einzelne durften ausreisen, also es war nicht ganz so isoliert, das war schon interessant, oder?
Und das Telefon hat aber trotzdem immer zweimal geklickt, weil die sind immer abgehört worden. Das hat man gewusst.
Es ist ja wie aus einem Spionagefilm, dass das Telefon zweimal geklickt hat.
Ja, ich würde gerne nochmal ein bisschen auf das Rumänien zurückkommen. Nach dem nächsten Stück Musik. Wir sind wieder zurück in der letzten Viertelstunde von der Leseohren. Wir diskutieren über das Buch Wunderzeit von Katalin Dorian Florescu. Wir haben jetzt Amerika so ein bisschen abgehandelt, sind wieder zurückgelandet zu Rumänien bei der Familie von Alin, vom am Anfang 10, am Schluss 15-jährigen Jugendlichen, wo das Buch aus der Ich-Perspektive erzählt. Wir haben da während der letzten Musik ziemlich kontrovers diskutiert. Ist es der Jugend besser gegangen in den kommunistischen, sozialistischen Ländern oder nicht? Ich weiss es nicht. Ich bin nicht Jugendliche in einem sozialistischen Land. So wie es der Autor beschreibt, ist es für ihn eine schöne Zeit gewesen. wie ist denn die Beziehung sonst so mit den Leuten? Also, es, bekannt ist ja, man muss ein bisschen aufpassen, was man sagt, vor wem man was sagt, und wenn man irgendetwas Kritisches sagt, dann sind alle am Flüstern. Macht die Leute trotzdem einen unglücklichen Eindruck? Oder wegen dem einen unglücklichen Eindruck?
Ich finde, die Leute machen überhaupt keinen unglücklichen Eindruck, und es wird ja dann immer auch so ein bisschen grotesk, die ganze Überspitzelei, oder? Weil irgendwann merkt man auch, das sind ja auch alles Menschen, und man kennt sich ja, und man weiss, irgendwann schnallt man, wie das System funktioniert, oder? Und ich denke, es kann auch etwas Verbindendes haben, oder? So ein System haben, wo man dagegen sein kann. Mhm. Vielleicht sogar etwas Soziales, oder?
Das ist auch eine schwierige Frage, denke ich mir. Wie will man das Glück von jemandem messen? Eine Befindlichkeit von einer Gesellschaft? Oder wie hat sich die Leute in den 60er Jahren in der Schweiz gefühlt? Oder? Das ist noch eine schwierige Frage, und es ist auch schwierig, das zu beantworten. Oder? Ich denke mir, mehrere die Leute haben sich eben sehr auf das System eingestellt. Oder? Und denen ist es besser gelungen und denen ist es weniger gut gelungen. Vater Theodorescu ist es gut gelungen, er hat Glück gehabt. Er schreibt so, er beschreibt seine Lebensgeschichte, das ist auch immer schön gefunden. Wenn er das nicht geschafft hat als der Hausverwalter, wäre vermutlich, hat er einfach viel mehr während dem Überlebenskampf zugesichert. Ich weiß noch nicht, wie sich die Leute gefühlt haben, dass das Leben so ein bisschen auf Sparflammen, ich weiß es auch nicht.
Es ist ja ganz schwierig nachvollziehbar jetzt, um so, der Lebensinhalt war ja vor allem gewesen, rumzurennen, in der Stadt zu schauen, ob es nicht etwas zum Essen gegeben hat, wo du so wenigstens lange hast müssen anstehen, man hat sich müssen vernetzen, man musste Leute treffen, das hat sicher auch für Unterhaltung gesorgt und für Kontakt, und das ist vielleicht etwas, was bei uns ein bisschen verloren gegangen ist, heute, wo man im Migros läuft und einfach kann man bestellen, was man braucht. Aber ein gewisser Grad an Unzufriedenheit ist ja anscheinend vorhanden gewesen, sonst wären sie nicht geflüchtet. Und das ist ja mit dem Risiko auch zusammengehangen, die Flucht. Also auch mit dem, sie haben ja noch Ware rausgeschmuggelt, und das wäre ja wirklich ganz heiß geworden, wenn sie dort erwischt worden wären. Und aus der Sicht des Buben, ich glaube, der hat jetzt nicht eine Kindheit gehabt, die ihn traumatisiert hat fürs Leben. Es war aber auch nicht eine Kindheit gewesen, wo er wahrscheinlich speziell davon profitieren kann. Es ist einfach so, wie es gewesen ist. Und es ist nicht gut, es ist nicht schlecht gewesen, es ist okay gewesen.
Okay, vermutlich eine spezielle Fähigkeit, zum Teil sehr resistent, oder? Es ist ja wirklich so ein Film noch, für die Erwachsenen einfach empfahlt und depressiv ist, können sie eben irgendwie noch so einen Zauber abgewinnen, oder? Vielleicht ist das auch nicht der Titel Wunderzeit, oder? Was hat über den Titel gedacht?
Also, es passiert da für ihn 5 Wunder. Immer wieder mal passiert etwas, was er sagt, und wieder ein Wunder. Das letzte Wunder ist dann eben, wo seine Grenzen tatsächlich passieren können. Ein Wunder ist, wo das Mädchen, wo er in sie verknallt ist, die Hand nicht loslässt, wo es über seinen kranken Fuß, über seine Krankheit redet, zum Beispiel. Ein Wunder ist, wo sie tatsächlich das Flugticket bekommen zu Italien von einem Hilfswerk und können auf Amerika fliegen. Also er unterteilt so die Zeit in 5 Wunder, wo eben Sachen passieren, wo man nicht unbedingt damit rechnen kann oder nicht darauf zählen kann, dass sie sicher werden passieren. Was ich noch, zum jetzt doch noch so ein bisschen den Drang wiederfinden für die Gesellschaft, ein schönes Bild finde, ganz ziemlich am Anfang, wo er und sein Freund auf der Terrasse sitzen und so ein bisschen beim Eintunkeln in die Fenster von dem Block vis-à-vis schauen und so in all die Wohnzimmer rein schauen und schauen, was dort so ein bisschen passiert. Ich denke, das ist eine Szene, wie sie irgendwo auf dieser Welt in einer Stadt könnte passieren, dass so Kinder sich überlegen, was läuft hinter all diesen anderen Wänden. Das ist sehr, sehr schön gefunden. Und ich hoffe, dass die eine Nachbarin sich da wieder auszieht, ohne den Vorhang zu ziehen. Und feststellen, dass in den allermeisten Wohnungen wieder verstreiten die Erwachsenen. Das machen sie überall, das ist normal. Also so ein bisschen das ja, beobachten und feststellen, dass man total normal ist. Ich glaube, wir sind schon noch nicht ganz am Ende, ich darf noch ein bisschen
sagen. Aber wenn man den Lebensweg vom Vater verfolgt, muss man schon sagen, durch den Sozialismus ist ihm schon viel versperrt gewesen, oder? Also er wäre ein sehr gescheiter Kopf gewesen, er hätte super eine Prüfung abgelegt für die Universität und ist nachher nicht zugekommen, weil sich die Leute der Dorfchef dagegen gesperrt hat, oder respektive die Frauen den Ausschlag gegeben, dass er das Empfehlungsschreiben nicht bekommen hat. Oder? Und von dort waren schon einige Weichenstellungen gewesen, wo man einfach, wenn man mal sagen, das Glück hat auch schon ein bisschen mit der Entfaltung, mit der gewissen Autonomie, oder? Und genau dort liegt auch in der Haken in der Gesellschaft, dass diese Autonomie einfach extrem zurechtgestutzt ist, oder? Und die nur im Rahmen von dem, was eine Partei vorstellt, kann entwickeln, oder? Und das so wirklich der Mensch grundsätzlich eingeschränkt ist, uns im Glück.
Ist das?
Also, stell dir vor, du hättest nicht studieren können, du hättest nicht deine eigene Bude können auftun, sondern du müsstest jetzt als Facharbeiter in der Fabrik arbeiten.
Das ist immer die Definition. Wir definieren uns völlig über Leistung und Leistung gleich Glück. Also, das stimmt so nicht.
Wenn du weißt, wie etwas von innen rauskommt, der Wunsch, oder? Der Wissen anzeigen, ein Interesse an Technik, etwas wollen schaffen, ein Unternehmen, es ist wie
Papier. Vielleicht ist das ein bisschen unsere Mentalität, weil sie mir verpasste Möglichkeiten antraut. Ich glaube nicht, dass es unbedingt die Mentalität ist von denen, sondern sie sehen auch die Zukunft, die Möglichkeiten, die in der Zukunft gibt und versucht dann das Beste daraus zu machen. Es ist auch wirklich interessant, was denn aus denen geworden ist. Das hat mich jetzt also am Schluss eigentlich noch brennend interessiert. Fortsetzungsgeschichte, ich weiss, vielleicht gibt es von einem Autor eine Fortsetzungsgeschichte, er hat ja einige Bücher geschrieben. Es wäre ja interessant, ob es jetzt einen Schritt geschafft haben, zu Europa sich niederzulassen und auch erfolgreich. Und
ich meine, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, die ganze Immigranten-Geschichte. Ich glaube, das ist wie nochmal ein Buch, wo eigentlich dann, eben wie das ein bisschen aufzeigt, ganz viele Hoffnungen, die da sind, aber meistens nicht in Erfüllung gehen.
Ja, aber das ja ausmalen, der hat keine Universität abgeschlossen, der ist über 40, also der wird hier keine Karriere mehr machen.
Das klingt jetzt so negativ von dir, Robert. Ich glaube nicht, dass sie...
Aber es ist aber die
Nicht, also vielleicht ist er mit einem Hausarbeitsjob im Schulhaus Zeebach zufrieden und happy.
Ich muss jetzt da mal klarstellen, ich glaube, er ist Ingenieur und hat auch noch in der Fabrik geschafft, also das mit dem Studium nicht gemacht, das habe ich anders gelesen. Aber ich glaube, das ist nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist, dass man nicht kann aussuchen, dass die freie Wahl nicht besteht. Also die freie Wahl besteht weder bei den Lebensmitteln, noch beim Tag, wo man das Lebensmittel kauft, noch bei der Art und Weise, wo man tatsächlich seinen Job findet.
Also wir haben meinst du alleine bei den Lebensmitteln, oder? Also,
ich meine, wir sind auch arm.
Sag mir etwas, was du morgen nicht kannst in dieser Stadt organisieren. Nein, sag mir ein Lebensmittel.
Ich denke schon, die Aufgabe vom Staat ist, der Mensch das Möglichste zu machen, dass der Bürger in einem Staat kann entfalten kann, oder die Voraussetzungen zu geben. Und das ist in einem solchen Staat nicht gegeben. Es ist nicht, dass die Menschen unglücklich sind, aber es ist einfach etwas ganz Wesentliches von mir aus. Das ist eine westliche Haltung. Oder? Der Markt hat natürlich da etwas anderes dazu gesagt, ist mir schon klar. Oder?
Ich gehe einfach davon aus, dass die Leute halt jetzt auch flüchten und in einem anderen Land ihre Zukunft dann aufbauen, halt auch viel bescheidener sind, sich vielleicht auch mit weniger zufrieden geben. Und von dem her eigentlich ganz glücklich können werden, wenn und wirklich nicht verlorene Chancen antrauern. Und ich finde, Freiheit und Glück sind eigentlich gar nicht unbedingt so ein System oder ein Umstand gebunden, wo man sich so drin befindet, sondern das sind eigentlich Konstitutionen, wo ein Mensch irgendwo mit bringt, also zumindest Glück.
Ja, wir können das sagen, man muss sehr behüten, die Eltern, eine Ausbildung finanziert, mehrere Ausbildungen finanziert, ich glaube, da können wir relativ locker das jetzt sagen, was du sagst,
Robert. Freiheit.
Also, es könnte anders aussehen, wenn wir jetzt da einfach hätten, man müssen mal kämpfen und eine relativ scheissige Ausgangsposition hätten gehabt.
Wobei, ich glaube, das ist nicht unbedingt nur eine Frage vom System, wo man drin aufwacht. Ich würde auch gerne eine Schlussrunde einleiten und vielleicht trotzdem noch fragen, ist das Buch ein Weihnachtsgeschenk für irgendjemanden oder ist das eines, das man ja nicht weiterempfiehlt? Alain, fangen wir gerade mit dir an.
Ja.
Das wäre jetzt nicht für dein Vater.
Nein, ich tue es sicher niemandem unter den Weihnachtsbaum legen. Das ist meine Antwort.
Ich glaube, ich werde es mir als Mutter schenken. Wo übrigens viel liest und wirklich so gelesen ist und auch so vielleicht aber auch nicht deftige Bücher verträgt, oder? Und es ist ein deftiges Buch und es ist noch ein schönes Buch und es ist noch ein Buch, das nicht gerade allzu harmlos ist. Ja, das ideale Geschenk.
Ja,
ja, mal, ich würde das auch weiter schenken. Ob es jetzt Weihnachten ist oder sonst irgendein Anlass, aber ich denke, es ist ein feines Buch. Ich würde es nicht jemandem schenken, wo vielleicht ein Actionbuch würde erwarten, aber ja, so.
Ja, ich glaube, es ist ein Buch für meine Mutter.
Schlusswort.